Also Habakuk. Prophet Habakuk ist ein weiteres kleines Prophetenbuch. Das Spannende an den Propheten ist, dass Gott unterschiedliche Persönlichkeiten benutzt. Wenn wir diese verschiedenen Propheten ansehen, der Jesaja, der war am Königshof, dann der Hosea war ein Viehhirte, Habakuk war wahrscheinlich ein Priester oder zumindest ein Levit. Einer, der im Tempel im Lobpreisteam mitgespielt hat, wenn wir so sagen wollen. Und Gott benutzt diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und er spricht durch sie oder zu ihnen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, Gott hat manchmal verrückte Dinge getan mit den Propheten. Prophet Hesekiel, werden wir noch sehen, der ist, ich weiß nicht genau, wie viele Tage lang auf seiner Seite gelegen. Dann der Hosea musste eine Hure heiraten, als Bild für das untreue Volk und Gottes Liebe für sein Volk. Und so, Gott benutzt diese Propheten auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und der Prophet Habakuk ist wieder mal was ganz Besonderes. Es ist wieder anders als bei den meisten anderen Propheten. Der Prophet Habakuk, was wir hier sehen, das ist eigentlich ein Gespräch mit Gott. Das ist, was wir in diesem kleinen Buch sehen. Der Name Habakuk sagt wieder viel aus, glaube ich, über das, worum es in dem Buch geht. Der Name bedeutet so viel wie Umarmer oder Umklammerer. Ich stelle mir das so bildlich vor, das Bild von einem Ringer. Das ist, was Habakuk getan hat. Er hat mit Gott gerungen. Er hatte Fragen gehabt, Fragen, die er nicht verstanden hat. Und er hat Gott diese Fragen gestellt und Gott hat ihm geantwortet. Der Prophet Habakuk, das ist nicht einer, der direkt zum Volk spricht, wie viele andere Propheten, sozusagen als die Stimme des Herrn, das Wort des Herrn zum Volk spricht. Sondern der Prophet Habakuk, das ist einer, der von seinem eigenen Gespräch mit Gott erzählt, in dem Gott ihm seine Fragen beantwortet hat. Und wir sehen ihm am Anfang im Kapitel 1, da ringt er mit Gott. Das sind diese Fragen, die er nicht versteht. Da wirft er das fast Gott vor, wo bist du, Gott? Und dann antwortet Gott. Und am Ende von diesem Buch sehen wir, wie er ihm einen Psalm singt, einen Lobpreispsalm. So ähnlich wie bei den Psalmen, diesen Übergang von den Gefühlen. Dazwischen, zwischendrin sieht er Gott. Das, was die Ursache ist für den Frieden und die Freude, die er am Ende des Buches hat, ist sein Glaube an Gott. Die Freude im Herrn, die er gefunden hat. Der Habakuk ist auch wieder mal so ein Prophet, über den wir nicht viel wissen. Wir haben nur diese eine Andeutung im letzten Vers dieses Buches, dass er wahrscheinlich ein Levit war, der in der Lobpreisband gespielt hat, in Jerusalem im Tempel. Und er hat höchstwahrscheinlich so um die Jahre 608, 607 vor Christus prophezeit. Wahrscheinlich nach dem Fall von Ninive. Ninive ist 612 erobert worden. Ninive war die Hauptstadt von den Assyrern, was damals die Weltmacht war und ist von den Babyloniern und Verbündeten erobert worden. Und Assur ist von den Babyloniern abgelöst worden als die neue Weltmacht. Also wahrscheinlich ist dieses Buch geschrieben worden nach 612, weil wir sehen, er wird Babylon hier beschreiben, wie sie gegen Juda heranziehen. Und ganz sicher ist es geschrieben worden, oder sehr wahrscheinlich ist es auch geschrieben worden, vor dem Jahr 605. Das war die erste Invasion der Babylonier unter Nebukadnezar in Juda. Also irgendwo in diesem Zeitrahmen. Die meisten nehmen an, so 608, 607. Das müsste ungefähr hinkommen. In dieser ersten Invasion hat der König Nebukadnezar Zehntausende Juden gefangen weggeführt. Vor allem die aus der Oberschicht. Die Leiter. Die Zeit, in der der Habakuk prophezeit, das ist die Zeit unter Joachim höchstwahrscheinlich. Wir müssen in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Ja. Erinnert euch vielleicht, wir haben gesprochen über den König Josia. Das war einer der guten Könige, der unter dessen Herrschaft sie das Gesetzesbuch gefunden haben im Tempel und der dann diese Reformation eingeleitet hat. Aber diese Reformation war nur äußerlich. Das hat das Herz des Volkes nicht berührt. Sie haben nicht wirklich umgekehrt. Und der Josia war aber ein guter König und er ist 609 ist er gestorben. Er ist gefallen in einer Schlacht gegen die Ägypter. Ich habe es auch schon mal erwähnt, die Israeliten oder Juda, die waren immer im Weg, weil die wichtigsten Routen von Ost nach West und von Nord nach Süd gingen über ihr Gebiet. Und was passiert ist, da gab es im Osten gab es diesen Konflikt zwischen Assur und den Babyloniern um die Vorherrschaft. Und die Ägypter und der König Necho, die waren auf dem Weg, um sich dort einzumischen. Ein bisschen mitzuspielen in dem Konflikt. Ägypten war so eine dritte Weltmacht. Und der König Josia ist ihm entgegengezogen an der Grenze und hat gegen ihn gekämpft. Wollte ihn nicht durch Israel durchlassen. Und in dieser Schlacht bei Megiddo ist der Josia gefallen. Und sein Sohn Joahas, das war schon wieder ein böser König. Und er hat nur 3 Monate lang regiert. Dann ist er von den Ägyptern abgesetzt worden und verschleppt worden, gefangen worden und nach Ägypten gebracht. Und ein anderer Sohn von Joas, der Joachim, ist König geworden. Und auch der war ein böser König. Und von da an ist es eigentlich immer mehr bergab gegangen. Immer mehr Ungerechtigkeit im Land. Und das ist die Zeit Habakuks. Und Habakuk stellt an Gott die Frage, warum lässt du das zu, Gott, all dieses Unrecht? Warum richtest du nicht? Warum tust du nichts dagegen? Wo bist du, Gott? Das ist eine sehr aktuelle Frage. Eine Frage, die Menschen heute sehr oft stellen. Wo ist Gott? Warum lässt Gott so schwierige Umstände in meinem Leben zu? Warum lässt Gott Krieg zu? Warum lässt Gott Unrecht zu? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Das ist die Frage, die der Josia dem Herrn gestellt hat. Vers 1, der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Habe ich Habakuk gesagt vorhin? Okay. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat? Doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust im Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Also er sieht die Gewalt in Jerusalem, die Gewalt um sich, die Ungerechtigkeit, die Unterdrückung. Sagt hier, das Rechtssystem war pervertiert. Menschen haben nicht mehr Recht bekommen vor Gericht. Und wir schauen die Nachrichten an und uns geht es manchmal ähnlich. Ich meine, wir hören diese Nachrichten von diesem neuen Euthanasiegesetz in Holland und es wird jetzt auch legal, alte Menschen umzubringen. Ich meine, die ungeborenen Menschen sind sowieso schon besser geschützt bei uns als unser Auto. Also schlechter geschützt als unser Auto. In manchen Fällen zahlt die Versicherung sogar dazu, dass Menschen umgebracht werden in unserem Land. Wir sehen Perversität, Pornografie überall. Wir könnten schreien wie der Habakuk, könnten schreien Gewalttat. Warum tust du nichts dagegen, Gott? Warum lässt du das zu? Es ist furchtbar. Und manchmal geht es uns so, wie dem Habakuk. Wir verstehen die Umstände in unserem Leben nicht. Wir verstehen das Handeln Gottes in unserem Leben nicht. Oder das anscheinende Nichthandeln Gottes in unserem Leben. Wir verstehen nicht, was Gott tut. Und der Herr antwortet dem Habakuk hier im Vers 5. Er sagt, seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Der Herr sagt, ich tue etwas und wenn ich es euch sagen würde, was ich tue, ihr würdet es nicht glauben. Ich glaube, deswegen sagt uns der Herr oft nicht, was er tun würde, weil wir es sowieso nicht glauben würden. Und Gott schuldet uns auch das nicht, dass er uns aufklärt über alles, was er tut. In Jesaja hat er gesagt, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Gott schuldet uns keine Rechenschaft. Aber Gott sitzt auf dem Thron und er hat die Geschichte und er hat die Nationen unter Kontrolle. Er ist der Herr über alles. Und er sagt im Habakuk, wenn ich dir erzählen würde, ihr würdet es nicht glauben. Aber er erzählt ihm trotzdem ein bisschen was. Ich meine, Gott ist gut. Er antwortet ihm trotzdem. Er sagt ihm, Vers 16, siehe, ich lasse die Chaldeer, das sind die Babylonier, erstehen. Die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiden der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar sind sie. Von ihr selbst geht ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur Gewalttat, ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Das war mehr die Politik der Babylonier. Die Assyrer vor ihnen, die haben alle umgebracht. Die Babylonier haben diese Völker, die sie erobert haben, verschleppt. Mit den Königen treiben sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede Festung lacht sie, schüttet einen Erdwall auf und nimmt sie ein. Die Babylonier, die waren professionell, wenn es darum ging, Städte zu erobern, Städte zu belagern. Vers 11, dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert. So ist der, der die eigene Kraft, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Gott sagt zu dem Habakuk, mach dir keine Sorgen. Ich bin gerade dabei, was zu tun. Ich bin gerade dabei, dieses Gericht vorzubereiten. Ich bin am Wirken. Es ist interessant, jetzt kündigt er dem Habakuk sein Handeln an und das ist wieder ein neues Problem für den Habakuk. Lesen wir weiter im Vers 12. Sagt, bist du nicht von alters her, jetzt spricht der Habakuk wieder, bist du nicht von alters her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben, Hoffnung. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und, o Fels, zur Züchtigung sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räuber zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Machst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Sie alle holt er mit der Angel herauf, er schleppt sie mit einem Fangnetz fort und sammelt sie ein in seinem Garn. Darüber freut er sich und jubelt, also wie er dieses Gefangenen wegführen. Darum schlachtet er für sein Netz Schlachtopfer und lässt für seinen Garn Rauchopfer aufsteigen, denn durch sie ist sein Anteil Fett und feist seine Speise. Soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid hinzumorden? Habakuk sagt, Gott, ich sehe, du bist am Wirken, aber Gott, das ist keine gute Lösung. Die Babylonier sind schlimmer als wir. Wie kannst du sie verwenden, um uns zu züchtigen? Du bist doch heilig und gerecht. Das ist jetzt sein Problem. Und dann sagt er weiter, die Babylonier werden stolz sein und die werden ihren Götzen dein Wirken zuschreiben. Gott, warum verwendest du die, um uns zu richten? Und wieder, er versteht Gottes Wege nicht. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Ist es dir jemals so gegangen, dass du gesagt hast, Gott, ich verstehe dich nicht. Hey Gott, mein Plan war so gut und du hältst dich nicht dran. Ich verstehe dein Handeln nicht. Oder wir sagen, Gott, wie kannst du ihn gebrauchen? Ich meine, ich bin doch besser. Und der Habakuk stellt Gottes Handeln in Frage. Was ich daran mag, ist, dass wir hier ein Vorbild haben im Gebet. Wir müssen Gott nichts vormachen. Wir können absolut ehrlich sein vor Gott. Das, was der Habakuk hier sagt, er schüttet Gott sein Herz aus. Mit all dem Zweifel, mit dem Kleinglauben, und wir können das auch tun. Habakuk ist weise, er schüttet ihm sein Herz aus und dann im Kapitel 2, im Vers 1, sagt, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Er wartet auf den Herrn. Stellt eine Frage, schüttet ihm sein Herz aus und dann wartet er. Hört auf ihn. In Vers 2 heißt es dann, und der Herr erwiderte ihm. Ich lese diese Verse und die fordern mich heraus. Diese Männer und diese Frauen in der Bibel und wirklich, gerade im Gegensatz zu diesen Leuten im Alten Testament, wir können eine viel intimere Beziehung haben mit Gott, weil der Heilige Geist in uns wohnt, er ist uns in einem gewissen Sinn viel, viel näher. Die Leute waren nicht von Neuem geboren, auf die ist der Heilige Geist gekommen und er hat sie gebraucht. Aber wir haben Gott durch seinen Geist in uns. Und das fordert mich heraus. Die Menschen, diese Propheten im Alten Testament, die waren nicht erstaunt, dass Gott mit ihnen spricht. Ich denke sogar an den Propheten Elisa, der war erstaunt darüber, wenn Gott mal nicht mit ihm gesprochen hat und ihm nicht offenbart hat, was er tun wird. Das fordert mich heraus. Ich meine, hören wir Gott wie diese Männer und diese Frauen, sogar im Alten Testament, vom Neuen Testament gar nicht zu schweigen? Ich glaube, Gott spricht noch immer. Ich glaube, dass Gott jetzt gerade spricht. Ich glaube, das Problem ist nicht Gott, das Problem sind wir. Ich glaube nicht, dass Gott weniger spricht heute als damals. Ich glaube, dass wir heute nicht mehr so zuhören wie die Menschen damals. Ich glaube, wenn wir heute zuhören, wird Gott sprechen. Genauso wie zur Zeit des Neuen Testaments, wie sogar im Alten Testament. Aber ich glaube, das Problem ist, wir sind so beschäftigt. Wir lassen uns so leicht ablenken. Wir leben in einer Zeit, wo wir ständig angeschrien werden von den verschiedensten Sachen, von allen Seiten. Fernseher und das Telefon und ständig unterwegs. Und wir lassen uns ablenken von diesem Gespräch, von dieser bewussten Gemeinschaft mit Gott. Aber wir brauchen das. Wir brauchen diese stillen Zeiten, wo wir auf Gott warten. Und wo wir auf Gott hören. Wo wir sein Wort lesen. Und wo wir einfach still sind vor ihm. An einem stillen Ort, wo wir keine Ablenkung haben. Und wir brauchen das täglich. Ich hoffe, jeder von euch verbringt täglich Zeit mit Gott. Eine stille Zeit. Wenn nicht, müsst ihr morgen anfangen. Ist wichtig, wir brauchen es täglich. Und wir haben ein Vorbild hier in Habakuk. Das Erste, was wir sehen, der Habakuk hat sich nicht abhalten lassen. Er war bestimmt in seinem Herzen. Er hat hier nicht gesagt, ich werde Zeit mit ihm verbringen, wenn ich dazu komme, wenn es mein Terminplan erlaubt. Er hat gesagt, nein, ich brauche Antwort und ich werde ihn suchen. Er sagt, auf meinen Posten will ich treten und auf den Ball mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das Zweite, was wir hier sehen, er hatte Erwartung. Er hat gesagt, ich will sehen, was er mit mir reden wird. Er war ein Mann des Glaubens. Er hat gesagt, ich halte meine stille Zeit und Mann, ich weiß nicht, ob der Herr zu mir sprechen wird, wahrscheinlich nicht. Aber ich setze mich halt hin, bringe die Zeit rum. Er hatte Glauben gehabt. Habakuk hat gesagt, ich werde sehen, was er mit mir reden wird und was er mir für eine Antwort auf meine Klage geben wird. Und er hatte Glauben. Ich glaube, der Habakuk, der ist da gesessen mit seiner stille Zeitrolle, hatten damals die Schriftrollen, und ein Griffel in der Hand. Und hat gewartet, was der Herr ihm sagen wird. Vers 2, und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit, und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Sagt, sei geduldig. Die Vision, die ich dir gegeben habe, oder die ich dir geben werde, die wird eintreffen. Aber du brauchst Geduld. Manchmal gibt der Herr, oder hoffentlich öfter gibt der Herr uns Visionen, legt uns Dinge aufs Herz. Da brauchen wir genauso Geduld. Manchmal dauert es ein bisschen, bis es zur Erfüllung kommt. Bis diese offene Tür da ist, diese Gelegenheit, die er uns verheißen hat. Wir brauchen Geduld. Und er sagt, ich werde dir eine Botschaft geben, die so einfach ist, dass jeder sie verstehen kann. Schlüsselvers ist der Vers 4 in diesem Buch. Der Schlüssel. Sagt, siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott wird den Ungerechten, den Ungläubigen, den Stolzen zur Rechenschaft ziehen. Gericht wird kommen. Schwere Zeiten werden kommen. Aber er sagt, schau nicht auf die Umstände, sondern vertrau auf mich, der mir vertraut, der wird leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist der Satz, an dem sich die Reformation entzündet hat, im 16. Jahrhundert. Der Habakuk wurde auch der Großvater der Reformation genannt, wegen diesem Vers. Da war dieser obskure Mönch, Martin Luther. Und er verstand die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Und aber er war sich auch gleichzeitig seiner Sünde bewusst. Und der Martin Luther war ein brillanter Denker. Der war ein Professor für Theologie. Er hat sich ausgekannt in der Theologie, aber er hatte keinen Frieden im Herzen. Und er hat immer wieder in sein Tagebuch geschrieben, wie kann ein Mensch Frieden mit Gott haben? Wie kann ein Mensch Frieden mit Gott haben? Ich sündiger Mensch mit diesem heiligen, reinen Wesen. Wie kann ein Mensch Frieden mit Gott haben? Wie kann ein sündiger Mensch vor diesem heiligen, perfekten Gott Annahme finden? Und er wusste, er müsste wie er werden. Er müsste heilig werden. Aber wie? Und er war in diesem Kloster, er hat sich kasteit. Er hat oft tagelang gefastet. Hat sich eingeschlossen, hat sich geschlagen, bis er blau war. Seinen Leib geknechtet, um diese falschen Gedanken, diese falschen Motive loszuwerden. Dann 1509 hat er eine Reise nach Rom unternommen, um Frieden zu finden mit Gott. Und auf dieser Reise ist er sehr krank geworden und ist fast gestorben und war dann irgendwo am Fuß der Alpen in einem Kloster, da hat er sich auskuriert. Und da hat ihm ein anderer Mönch von dort einen Tipp gegeben und hat gesagt, hey, du musst den Propheten Habakuk lesen. Martin Luther war einer wie der Habakuk, der gerungen hat mit Gott, der Fragen hatte, der Antworten brauchte. Das war ein weiser Mönch, er hat ihm gesagt, du musst Habakuk lesen. Und er hat es getan. Und dieser Vers hat ihn angesprochen, Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und er hat damals nicht verstanden, was das heißt. Aber er ist dann weiter nach Rom. War sehr enttäuscht von dem, was er dort gesehen hat. Und ist dann, wie es Tradition war, er ist auf Knien diese Stufen zur Johanneskirche hinaufgegangen und hat sich mit der Geißel geschlagen dabei, um die Aufmerksamkeit vor Gott zu bekommen, um seine Sünden abzubüßen, um Annahme zu finden. Und dann auf dem halben Weg, auf den Knien dort, die Stufen hoch, ist ihm dieser Vers wiedergekommen, Habakuk 2,4. Da ist ihm das Licht aufgegangen, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es wird berichtet, er ist aufgestanden, ist die Stufen runter, ist zurück nach Deutschland, zurück nach Wittenberg. Und einige Zeit später hat die Reformation dort begonnen. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wer wird leben? Der Gerechte. Und ich glaube, es spricht hier von ewigem Leben. Aber ich glaube, es spricht auch von Leben, das hier beginnt. Ewiges Leben beginnt hier. Und ewiges Leben ist nicht nur langes Leben, sehr langes Leben, sondern Leben in Fülle, Lebensqualität. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und dass wir es in Fülle haben. Aber wer hat Erlösung? Wer bekommt Vergebung? Wer kann in Beziehung mit Gott sein oder Segen von Gott empfangen, Leben in Fülle leben? Wer kann das? Ja, der Gerechte Und der Paulus greift diesen Vers auf im Römerbrief, im Kapitel 1, im Vers 17. Und dort ist die Betonung auf der Rechtfertigung, auf der Erlösung. Vielleicht können wir kurz im Römerbrief aufschlagen. Vielleicht fangen wir an im Römer 3. Da sagt uns der Herr, alle haben gesündigt. Wir alle sind getrennt durch Gott von unserer Sünde. Das war, was der Prophet Jesaja uns gelehrt hat. Gott ist nicht taub zu hören, aber eure Sünden haben eine Scheidung gemacht, eine Trennung zwischen euch und ihm. Und es geht hier um Rechtfertigung. Rechtfertigung, wenn Gott sagt, wir sind gerechtfertigt, heißt das, ihr seid so, als ob ihr nie gesündigt habt. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Durch Meditation, durch Fasten, dadurch, dass wir uns schlagen, auspeitschen, durch gute Werke? Nein. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Glauben. Römerbrief, Kapitel 1, lesen wir uns doch den Vers zuerst. In Vers 16, der Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin auch geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Beginnen bei Glauben, bei der Errettung, wir leben durch Glauben. Anfang und Ende, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, und jetzt zitiert er den Habakuk, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Kapitel 3, Vers 22, sagt Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort. Nicht unsere Werke, nicht unser Fasten oder unser Bibellesen oder unser Meditieren. Ihn hat Gott dargestellt als einen Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Aber wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Wir werden gerettet, wir werden gerecht vor Gott durch Glauben an Jesus, durch Vertrauen an sein Werk für uns. Diejenigen, die wissen, hey, ich kann es nicht schaffen. Aus eigener Kraft, ich kann mich nicht zu Gott hinarbeiten. Und die Jesus am Kreuz sehen, wo er zahlt für unsere Sünden, die bewusst sind, hey, er zahlt dort für meine Sünden. Und die ihm erlauben, dass er sie reinigt. Und die das annehmen, was Jesus getan hat, und einfach sagen, danke, im Glauben. Die sind gerechtfertigt. Die sind angenommen, die haben Vergebung. Das ist wie eine Banküberweisung. Ich lade Jesus persönlich in mein Leben ein, ich sage, Jesus, ich bekenne dir, ich brauche dich, ich bin ein Sünder und ich nehme das für mich persönlich an, komm du in mein Leben. Ich vertraue dir für meine Erlösung. Was dann passiert ist, mein ganzer Mist, meine Schulden werden auf ihn überwiesen und sein Reichtum wirklich wird auf mich überwiesen. Und der Vater sieht uns durch die Brille, auf der Jesus draufsteht. Als heilig und als rein und als gerecht wie er. Das heißt, dass wir werden gerecht durch Glauben. Und dadurch können wir leben, ewig leben und in Gemeinschaft mit Gott leben. Im Galaterbrief wird dieser Vers als nächstes zitiert. Und der Kontext ist hier nicht nur auf unsere Erlösung, sondern auch auf täglichem Leben, tägliches Leben durch Glauben. Die Frage ist, wie können wir ein gesegnetes oder glückliches, heiliges, fruchtbares, freies Leben leben? Und das Problem im Galaterbrief, wir haben den studiert, war, dass diese falschen Lehrer gekommen sind. die gesagt haben, hey Leute, das ist echt klasse, dass ihr auf Jesus vertraut, dass ihr auf Jesus glaubt. Aber wenn ihr wirklich Segen von Gott erfahren wollt, dann ist Vertrauen auf Jesus nicht genug. Dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Dieses äußere Zeichen, dieses Ritual, und ihr müsst diese Feste einhalten und diese Rituale durchmachen. Das ist wichtig, und dann werdet ihr wirklich geistlich sein. Dann könnt ihr wirklich mit ihm leben, und dann wird der Vater euch wirklich lieben, wenn er das tut. Und Christen rennen heute noch herum und tun dasselbe. Sagen, hey, du musst was abschneiden von dir. Du musst dein Fleisch aufräumen. Rein mit der Lupe herum und inspizieren. Und richten. Hey, du trinkst Alkohol oder du rauchst oder hast vielleicht lange Haare als Mann. Oder vielleicht bist du zu reich oder zu arm oder du kleidest dich falsch oder hörst die falsche Musik. Ja, du betest nicht lange genug oder liest nicht genug in der Bibel. Und sie sagen, hey, du musst es ändern, wenn du wirklich Gottes Segen erfahren willst und geistig sein willst und von Gott geliebt werden willst. Aber Gott sagt uns, wir werden durch Glauben leben. Hier ist dieses Leben in Fülle, Betonung auf Leben. Durch Glauben, durch Vertrauen auf Jesus und nicht auf uns selbst. Es geht nicht darum, du tu dies oder tu du das, sondern es geht darum, es ist vollbracht. Nicht von mir, sondern von Jesus, und ich habe es für mich persönlich angenommen. Du kannst mit Zuversicht frei zum Vater kommen, und du musst ihm nicht vor allem deine Geistlichkeit beweisen. Und dann haben wir Frieden, dann haben wir auch Einheit. Dann kann ich sagen, hey, glaubst du, vertraust du wirklich auf Jesus? Hast du angenommen, was er für dich getan hat? Bist du von neuem geboren? Ja. Okay, dann bist du mein Bruder. Dann bist du meine Schwester. Egal, wie lang deine Haare sind. Und egal, welche Musik du im Auto hörst. Du bist ein Kind Gottes. Und du bist frei. Du kannst jederzeit zum Vater kommen. Und du wirst sicher in den Himmel kommen. Weil du glaubst. Weil du auf Jesus vertraust. Und dann werden wir frei sein, nicht zu sündigen. Wir werden gesegnet sein vom Vater, der uns liebt. Und die Gemeinschaft mit ihm, die wird uns freier machen, liebevoller machen, zu einer heiligeren Person machen. Nicht unsere Gesetzlichkeit, sondern was Gott in unserem Herzen tut. Nicht äußere Feste und Rituale und Beschneidungen. Und der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Gott sagt, wenn du mir vertraust, wirst du leben. Sagt das dem Habakuk hier, in dieser Situation. Sagt er, siehe, der verdient die Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakuk, wenn du mir vertraust, dann wirst du leben. Und die Betonung ist, glaube ich, auch auf du wirst durch deinen Glauben leben. Du wirst durch deinen Glauben leben müssen, Habakuk, weil schwere Zeiten kommen und du wirst nicht immer die Antwort haben auf deine Fragen. Du wirst durch Glauben leben müssen. Und dasselbe sagt der Herr uns. Unser christliches Leben ist ein Leben im Glauben. Nicht im Schauen, sondern im Vertrauen. Glauben ist Vertrauen auf die Dinge, die man nicht sieht. Auf die Verheißungen Gottes. Es ist reifer Glaube. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Nicht so der Stolze, der nicht Aufrichtige, heißt es hier, der Aufgeblasene, der wird gerichtet werden. Die Bibel sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Und gerade der König Nebukadnezar ist das beste Beispiel in Daniel im Kapitel 4. Gott warnt ihn da und sagt, hey, du pass auf, dass du nicht hochmütig wirst, weil sonst wird der Herr dich stürzen und dich demütigen. Und ein Jahr ist es ganz gut gegangen, und dann hat er über seine Stadt geschaut und hat gesagt, ich habe Babel gebaut. Ich. Und er ist verrückt geworden, 7 Jahre lang, hat gelebt wie ein Tier, bis er umgekehrt ist und gesagt hat, ja, der Herr ist allmächtig und der Herr ist König. Jakobus sagt uns im Jakobusbrief, im Kapitel 4, im Vers 6, er sagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade, aber er widersteht dem Hochmütigen. Und Gott sagt hier, okay Habakuk, ich erzähle dir ein bisschen mehr über die Babylonier, über die du dir so viel Sorgen machst. Vers 5, wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen, wenn er seinen Schlund weit aufsperrt, wie der Scheol und wie der Tod ist und nie sich satt frisst. Und er rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker. Eine Folge von Stolz oder von Gier, von unserer Lust, von dieser Habgier, ist, dass wir nie satt werden. Immer unzufrieden bleiben. Der sich nie satt frisst. Das ist, wenn wir habsüchtig sind, wenn wir stolz sind, sagen, ah, wenn ich nur das hätte und mehr von dem, dann wäre ich glücklich. Nein, dann hast du das und willst wieder mehr. Du wirst nicht satt, du bist immer unzufrieden. Das ist eine Konsequenz derer, die nicht auf Gott vertrauen. Ist Unzufriedenheit. Unfriede mit dem, was wir haben. Vers 6, werden nicht diese alle über ihn ein Spottlied anheben, wobei sie mit Rätselfragen auf ihn anspielen, das heißt, er ist Babylon. Und man wird sagen, weh dem, der aufhäuft, was nicht sein ist, wie lange noch? Und der Pfandschuld auf sich lädt. Werden nicht plötzlich solche aufstehen, die dir Zins auferlegen und solche aufwachen, die dich zittern lassen? Da wirst du ihnen zur Beute werden, weil du selbst viele Nationen ausgeraubt hast, werden alle übrigen Völker dich ausrauben, wegen der Blutschuld an den Menschen und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und all ihrer Bewohner. Wie du tust, so wird dir getan werden. Weh dem, der Unrechten Gewinn macht, zum Unheil für sein Haus, um ein Nest in der Höhe anzulegen, um sich damit vor der Hand des Unheils zu retten. Zur Schande für dein Haus hast du die Ausrottung vieler Völker beschlossen und so gegen dich selbst gesündigt. Ja, der Stein schreit um Hilfe aus der Mauer und der Span gibt ihm Antwort aus dem Holzwerk. Weh dem, der eine Stadt mit Blut baut und eine Ortschaft auf Unrecht gründet. Siehe, kommt das nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass dann Völker fürs Feuer sich abmühen und Völkerschaften für nichts sich plagen? Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Weh dem, der anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift beimischt und sie auch trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen. Du hast an Schande dich gesättigt, statt an Ehre. So trinke denn auch du und zeige deine Vorhaut. Der Becher der Rechten des Herrn kommt nun zu dir und schimpfliche Schande kommt über deine Herrlichkeit. Denn die Gewalttat am Libanon wird dich bedecken und die Vernichtung der Tiere wird dich zerschmettern wegen der Blutschuld an den Menschen und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und all ihrer Bewohner. Was wird mit den Babyloniern geschehen? Ihre Sünde wird auf sie selbst zurückkommen. Wir ernten das, was wir sehen. Wie wir andere behandeln, so behandeln sie uns. Und die Babylonier werden sich selbst zerstören durch ihre Sünde. Sie wird sie selbst zerstören, ihr eigener Stolz. Und sie sind zu einem korrupten und unglücklichen und kranken Volk geworden. Und keine Nation, die so unmoralisch und korrupt und pervers lebt, kann lange überleben. Wir können das in der ganzen Geschichte anschauen, ob das Rom war oder jede andere Zivilisation, und unserer Kultur wird es nicht anders gehen, wenn wir nicht umkehren. Sie haben sich selbst zerstört und sie sind von den Medern und Persern eingenommen worden. Ihr könnt die Geschichte nachlesen im Propheten Daniel. Die haben eine Party gefeiert, während sie eingenommen wurden, während sie überrannt wurden von ihren Feinden. War eine einfache Beute, da war ein Vakuum da. Volk, das keine Moral mehr hat, das keinen geistlichen Rückhalt hat in Gott, kann nicht lange bestehen. Und sie kennen den lebendigen Gott nicht, den, der die Gläubigen rechtfertigt. Und Gott sagt ihm, eure Götzen, die werden euch nichts nützen. Vers 18, was nützt ein Götterbild und dass ein Bildner es geschnitzt hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer und dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt? Weh dem, der zum Holz sagt, wache auf, zum schweigenden Stein erwache. Wir würden heute sagen, weh dem, der zu seinem Auto sagt, wache auf, und zu seinem Bankkonto erwache. Unseren Götzen. Er sollte wahr sagen, gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, doch fehlt seinem Innern jeglicher Odem. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Der Herr ist der Herrscher über die Nationen. Und egal wie es jetzt aussieht, der Böse, der Ungläubige wird letztendlich in der ewigen Perspektive zugrunde gehen. Aber der Gerechte, der auf Gott vertraut, der wird ewig leben. Obwohl er jetzt vielleicht mitleiden muss unter den Sünden von manchen anderen. Aber er wird ewig leben. Der Herr ist der Herrscher. Sagt Habakuk, mach dir nicht so viele Sorgen über die Babylonier, was mit ihnen passiert. Mach dir keine Sorgen, Habakuk. Ich sitze auf dem Thron. Was du tust, du vertrau mir einfach. Und du ruh in mir. Und ich werde mich um den Rest kümmern. Hat uns das nicht Jesus gesagt? Frank hat am Sonntag drüber gesprochen. Suche zuerst mein Reich und deine Gerechtigkeit und all das andere Zeug wird euch dazugegeben werden. Sorgt euch nicht. Habakuk sitzt oder sieht, soll ich sagen, Gott auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Und Habakuk hat die Vision und seine Reaktion ist, er betet Gott an. Er singt einen Psalm hier im Kapitel 3. Wir werden immer alle Verse durchlesen, sonst wird es wieder zu spät. Vielleicht die ersten zwei hier. Gebet des Propheten Habakuk nach Shigionot. Haben wir eine Anmerkung. Das ist wahrscheinlich ein bewegtes Klagelied. Kriege ich meine Weisheit her. Anmerkungen sind viel wert. Leute sagen, ah, der versteht Hebräisch. Nein, ich lese nur die Anmerkungen. Die ganzen Namen und so. Vers 2, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Habakuk sagt Gott, Herr, führ deinen Willen aus. Gebrauch diese Babylonier, um uns zu züchtigen. Aber Herr, sei barmherzig. Hab Erbarmen. In den nächsten Versen wird er Gottes Gerichtshandeln beschreiben. Ich glaube, er schaut dabei sowohl zurück in die Vergangenheit als auch voraus in die Zukunft. Im Vers 16 sagt der Habakuk dann, ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schall erzitterten meine Lippen, Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Am Beginn des Buches hat er Gott um Gericht gebeten. Jetzt hat er es gesehen und jetzt zittern ihm seine Lippen. Und sein Herz flattert. Ich will auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Belagerung, Verheerung durch die Babylonier. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Das Land ist zerstört, das Auto ist kaputt, das Bankkonto ist leer. Katastrophe. Vers 18, ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über Höhen lässt er mich einherschreiten. Dem Vorsänger mit dem Seitenspiel. Es endet mit Freude und mit Frieden trotz den Umständen, trotz diesen Stürmen. Er sagt, ich will in dem Herrn frohlocken. In Jesus, in Gott. Er ist mein Alles. Und er ist wirklich das, wonach mein Herz sich sehnt. Und ich bin sicher in ihm. Ich weiß, ich bin geliebt von ihm. Ich weiß, ich bin erlöst von ihm. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Frieden und Freude. Unabhängig von den Umständen. Das Geheimnis, der Gerechte wird durch Glauben leben. Lass uns beten. Lieber Vater, wir sagen dir Danke für dieses wunderbare Buch. Und danke für diese Erinnerung, dass wir uns nichts vor dir verdienen müssen. Dass wir uns nichts von dir verdienen können. Und die Ermutigung, dich zu suchen und dir zu vertrauen und auf dich zu warten. Vater, ich bitte dich, während wir heute Abend auf dich schauen und auf Jesus schauen und geschaut haben im Abendmahl, bitte ich, erfüll du unser Herz mit Freuden und mit Frieden in dir. Und ich bitte dich, Herr, ruft uns immer wieder an diesen stillen Ort, wo wir mit dir reden können, wie der Habakuk.